WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo André.
Hallo Kevin.
Schön, dich zu sprechen.
Schön, auch dich zu sprechen.
Hallo auch an alle Zuhörer. Heute wollen wir über RxJS sprechen, einen wichtigen Teil von Angular. Mal schauen, wie die Zukunft da aussieht.
Und wichtig, nicht nur ein Teil von Angular.
Genau, das ist richtig, ja.
Viele immer gleichsetzen.
Vielleicht fangen wir einmal an, was ist das überhaupt? Also RxJS ist eine Library, die ursprünglich von Microsoft entwickelt wurde, um sich so ein bisschen zu entkoppeln, ob Daten asynchron oder synchron geliefert werden. Das war so deren Idee. Und dazu haben sie jetzt mittlerweile relativ viele Operatoren und verschiedene Funktionen bereitgestellt, um quasi funktional diese Daten zu verarbeiten. Und teilweise auch asynchron als auch nicht asynchron komplett unabhängig verarbeiten zu können.
Ja, aber wichtig ist, glaube ich, dass es mittlerweile nicht mehr von zu Microsoft gehört, sondern halt ein Open-Source-Projekt ist. Ne?
Ja, genau. Also die haben das irgendwann mal erfunden. Es gibt das ja auch in verschiedenen Sprachen. Ich spreche jetzt hier über RxJS, aber es gibt das zum Beispiel auch für Java oder für C. Da sieht das relativ ähnlich aus. Da ist das dann auch quasi der gleiche Ansatz.
Ja. Ja, warum sollte man RxJS einsetzen? Oder warum auch nicht?
Oder warum nicht, meinst du? Ich glaube, hauptsächlich ist das halt cool, weil du dich so ein bisschen von diesem ganzen Thema, also es ist halt eine Lösung, um synchron oder asynchrone Daten zu verarbeiten. Darum geht es halt hauptsächlich. Im Web gibt es natürlich den Vergleich dazu. Promises sind das gleiche Konzept, aber können nicht so viel wie RxJS. Und das wäre halt das andere Konzept oder Callbacks wäre das andere Konzept, mit dem man arbeiten könnte.
Ja, was RxJS ja macht, es zwingt einen, deklarativ zu arbeiten am Ende. Ne? Das ist ja ein deklarativer Programmieransatz. Und mit Async Await oder Promises verfolgt man ja meistens einen imperativen Ansatz. Ne?
Ja. Und Promises können natürlich nicht so oft, also können nicht öfters hintereinander aufgerufen werden. Du kriegst ja immer einen Wert und bist fertig. Das könntest du mit Callbacks machen. Aber es gibt einen Grund, warum Callbacks nicht so attraktiv sind, weil du dir halt auch so eine Callback-Hölle, wenn du mehrere in einer Schachtel irgendwie aufbaust. Und RxJS löst halt mehrere Probleme, die es da gibt. Also zum einen dieses, es kann mehrere Daten geben oder ich habe auch noch da drin vielleicht mehrere Aufrufe. Das löst das. Und du hast natürlich diese Operatoren, um die Daten weiter zu verarbeiten und quasi in Streams dir zu liefern. Bist du noch da oder sagst du?
Ich habe abgeschaltet.
Ist okay. Man kann auch mal abschalten.
Ja, also gerade diese Operatoren machen das ja auf der einen Seite sehr mächtig, auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen schwieriger zu erlernen, habe ich immer das Gefühl. Und wenn man da einigermaßen drin ist, nimmt es einen halt meiner Meinung nach sehr viel ab und macht vieles einfacher zu schreiben, vor allem viel einfacher zu lesen. Und vor allen Dingen immer diesen Wechsel zwischen asynchron und synchron hinzubekommen, da unterstützt es einen halt gewaltig. Ne?
Ja, was ich halt an diesen Operatoren immer schwierig finde, ist, dass die oft quasi, die haben so eine große Komplexität, weil anders als du, also wenn du funktional deinen Code darunter schreibst, dann hast du ja immer einen Zustand. Und da können ja zu verschiedenen Zeitpunkten irgendwie Daten reinkommen. Und das in einer richtigen Sache zu verstehen, wie das dann läuft und was er filtert und was er nicht filtert, finde ich dann immer komplex. Deswegen gibt es ja auch diese Diagramme dafür, diese Marble-Diagramme. Und weil sonst ist es schon schwierig zu verstehen, was machen diese Operatoren, weil da fließen ja Daten zu verschiedenen Zeitpunkten durch. Und das irgendwie zu verstehen, wie das läuft, ist schon sehr komplex.
Es wird vor allem komplex, wenn man mehrere Datenstreams zusammenverarbeitet, ne?
Ja.
Weil dann ist so der Unterschied, kommen die gleichzeitig oder wird halt einmalig mehr Daten geliefert oder werden die Daten mehrmals geliefert? Ich finde, diese Beispiele oder viele Operatoren ziehen ja darauf ab, dass nicht nur einmal Daten kommen, sondern mehrfach Daten kommen. Die haben ja ganz oft dieses Klickbeispiel in ihrer Doku, ne? Dass man 10-mal klickt oder dass ein Timer alle 5 Sekunden einen Wert raushaut. Und da helfen einem viele Operatoren und viele sind darauf ausgelegt. Aber in der realen Welt hat man ja eher sowas wie, weiß ich nicht, ich schicke einen Request ab, da kommt eine Antwort und dann möchte ich 5 neue starten, parallel, wo ich dann warte, bis alle 5 irgendwas liefern. Ich glaube, das ist ja in der Businesswelt eher so ein Case, den man hat. Und da finde ich dann diese Doku so ein bisschen mit den Operatoren schwierig zu verstehen, weil die meistens nicht davon ausgehen, dass du warten möchtest, bis 5 Daten da sind, sondern dass du dich quasi jedes Mal benachrichtigen, wenn von diesen 5 Daten schon welche da sind. Und das macht es dann ein bisschen komplizierter.
Also ich finde das auch mit den Timern da immer schwierig. Also ich verstehe natürlich, dass die irgendwie einfache Beispiele haben wollen. Aber da ist es halt auch wirklich schwierig dann zu verstehen, nur mit diesen einfachen Beispielen. Also gerade wenn man zum Beispiel über Switchmap, MergeMap,
Concatmap,
MergeMap
All, nee, so heißt es nicht.
Andere, drüber nachdenkt, da ist dann halt immer auch schwierig, dass du ja quasi über einen inneren und einen äußeren quasi Observable quasi diskutierst oder da irgendwie Gedanken drüber machst. Macht schon eine unglaubliche Komplexität. Und
das macht es auch nicht einfacher, dass die Operatoren alle sehr, sehr ähnlich heißen, aber alle im Detail was anderes tun.
Ja.
Man ist der Sache selbst geschuldet, aber dass die halt ähnlich heißen und ähnliche Dinge machen, weil sie auch, ja, wie ich gesagt habe, weil sie halt ähnliche Dinge tun, aber sind halt im Detail dann doch sehr unterschiedlich und manchmal verrennt man sich da, glaube ich, ein bisschen, bis man dann feststellt, dass der Operator halt einfach der falsche ist, den man da gerade genommen hat.
Ja. Ja, vor allem, wenn das Detail halt dann auch das Problem auslöst, ja? Also gerade so MergeMap oder auch SwitchMap, ist es halt die Frage, wann, also brauchst du nochmal die Daten, die von innen kommen oder nicht? Und wenn du den einfach falsch verwendest oder einfach den falschen davon verwendest, dann kann das zu einem Problem führen, das du ja gar nicht siehst. Vielleicht auch in deiner Entwicklung nicht. Einfach nur aufgrund des Details, dass du die inneren dann trotzdem noch kriegst und so. Und die Operatoren sind alle sehr komplex und aber auch sehr mächtig. Und das kann halt schnell zu Fehlern führen. Ne?
Das stimmt. Ich finde besonders, diese Mächtigkeit kommt nochmal zum Einsatz, wenn man wirklich Datenstreams hat, die mehrfach Werte liefern können, wie, weiß nicht, wenn man so Datenbank-Subscriptions hat. Bei Pocketbase haben wir drüber gesprochen, da gibt's das. Bei Firebase gibt's das ja auch. Das gibt's natürlich auch bei anderen Sachen, bei, weiß nicht, GraphQL-Datenbanken. Das gibt's einfach an vielen Stellen. Da ist dann wirklich, dann kommt dieser Vorteil da zum Einsatz, ne? Weil diese Subscription bleibt offen und deine Pipe läuft wirklich öfters durch. Und das ist dann auch erstens näher an den Beispielen, die man da hat. Und hilft einem halt ungemein, diese Asynchronität zu handhaben, ne?
Ja, dann bringt das wirklich was. Also gerade wenn du dann auch die Observables dann direkt auch in deiner Maske verwendest und die dann auch wirklich da konkret einbaust, vielleicht an verschiedenen Stellen, wo du es überall aktualisieren musst, da merkst du zum Beispiel auch die Vorteile, wenn du das zum Beispiel mit Angular kombinierst, dass er dann checkt, hey, jetzt kann ich alles aktualisieren, dann ist wirklich auch wieder alles aktuell. Das ist schon dann ein großer Vorteil.
Ja. Wobei man dann ja auch wirklich oft auf diese Details, ja, was heißt, draufläuft. Also gerade dieser, weiß nicht, SwitchMap, MergeMap. Also ist es relevant, dass ich das äußere Observable offen halte oder nur das innere? Also SwitchMap wechselt ja den Kontext bekanntlich, während MergeMap das ja nicht tut unbedingt. Oder? Erkläre ich das falsch? Ne, ich meine schon, ne? SwitchMap cancelt halt jeden anderen. Also wenn ich in einer Pipe ein SwitchMap habe und die äußere Pipe, weiß ich nicht, 12-mal hintereinander Werte imitiert, dann wird ja nur das letzte SwitchMap noch ausgeführt. Die anderen werden ja abgebrochen immer wieder.
Ja.
Ja, während man das auch anders programmieren kann, sodass halt alle 12 einen eigenen weiß ich nicht, einen eigenen Stream starten und dann alle Werte davon abgefragt werden. Und dann kommen halt solche lustigen Fehler, wenn man, wollte ich das in einer Anwendung, da haben wir aktiv...
Das ist kein Madrap, was du gerade beschrieben hast. Das ist ein Fork-Join.
Ein Fork-Join?
Ja.
Nee, ein Fork-Join, der wartet ja, bis alle geantworten.
Ja, ja, genau.
Aber das meine ich ja nicht. Das meine ich Concat Map.
Ja, ja, dann das ist Concat Map.
Genau, und wir hatten dann so ein lustiges Beispiel, wo wir auf, weiß nicht, auf eine Liste gehört haben, also die auch theoretisch sich hätte ändern können, also wir haben eine Subscription auf die Datenbank gestartet, auf eine Liste mit Daten, und dann wollten wir alle Daten löschen. Und dann hat das jemand so umgesetzt, dass wir halt Zeile für Zeile gelöscht haben, aber das immer nur einzeln löschen konnte. Man konnte nicht sagen, ich möchte jetzt alle 12 löschen, sondern man konnte halt diese 12 Dokumente, weil es eine NoSQL-Datenbank ist, konnte man angeben, ich möchte diese 12 Dokumente löschen und sind dann über so eine Liste iteriert und haben dann die 12 gelöscht. Aber während wir die gelöscht haben, hat natürlich die Datenbank ein Update ans Frontend geschickt und gesagt, die Daten haben sich geändert und dann waren in unserer Liste halt immer weniger Elemente drin. Weil er quasi gar nicht so schnell löschen konnte, wie er von außen Updates gekriegt hat. Sodass die Logik am Ende nicht funktioniert hat, weil der letzte Aufruf dann halt, also das vorletzte Löschen hat halt wieder einen Trigger dieser Liste ausgelöst. Also das ist kompliziert zu beschreiben, aber es ist halt, ja, war etwas schwierig rauszufinden und zu verstehen, warum es gerade so funktioniert, wie es funktioniert oder warum es eigentlich nicht funktioniert, weil es war kaputt am Ende. Aber genau, aber solche Späßchen können dann passieren, wenn man das halt ein bisschen ja, falsch einsetzen, dann wird es auch schwierig herauszufinden, warum es denn gerade so eigenartig reagiert, wie du vorhin halt beschrieben hast, ne? Wenn man das dann
ja
in dieser Pipe da irgendwie
drin ist. Was ich nochmal wichtig finde, ich glaube, man sollte nicht immer so nach diesem Ziel suchen, dass alles sich immer direkt aktualisiert. Ich weiß, so diesen Drang hat man danach, dass man das gerne so machen will, weil eigentlich ist das cool. Aber auch diese dauerhafte Aktualisierung, alles ist immer aktuell, ist jetzt auch nicht immer einfach zu handeln. Weil dann hast du genauso Themen, wie du jetzt beschrieben hast. Du fängst halt so irgendwie an, auch diese Probleme, die du dadurch bekommst, dass alles jetzt immer aktuell ist, irgendwie auch zu lösen. Und dann schaffst du dir quasi dadurch, dass du etwas einbaust, Probleme. Da muss man halt immer gucken, ist das was, was man auf jeden Fall in seiner Anwendung braucht oder nicht. Das sollte man generell bei allen Architekturthemen machen. Aber gerade hier, um das Thema vielleicht nochmal so ein bisschen mitzunehmen, muss man immer überlegen, braucht das meine App wirklich? Und möchte ich die Probleme, die ich dadurch habe, auch, also kann ich die lösen?
Das stimmt, aber das ist jetzt irgendwie kein AXJS-Problem, ne?
Nee, das ist es nicht.
Naja, das hat man bei solchen Anwendungen mit Live-Aktualisierung, läuft man halt auf solche Fälle, das stimmt.
Ja, genau. Und das hast du halt an mehreren Stellen, zum Beispiel auch das Thema Formulare. Wenn ich jetzt Live-Aktualisierung habe, da muss ich mir halt vorher Gedanken machen, anders als wenn ich es nur einmal lade, was passiert jetzt, wenn jetzt von außen eine Änderung reinkommt? Aktualisiere ich das in den Forms oder mache ich das so, dass ich dem Nutzer das irgendwie anzeige oder nehme ich nur die, die nicht dirty sind und so weiter?
Das kann auf jeden Fall beliebig komplex werden, das stimmt.
Ja. Ja, das ist auf einmal so. Da hast du unendlich große Komplexität auf einmal. Also unendlich groß jetzt auch nicht, aber man kann das alles lösen.
Ja, aber es ist ja, das beschreibt ja quasi eine andere Thematik als jetzt EXJS. Also ist ja egal, womit man das machen würde, man würde immer auf diese Probleme laufen. Ne?
Ja.
Machen wir mal vielleicht noch den Bogen zu Angular, unserem allseits bekannten Lieblingsframework hier. Weil daher, vermutlich kennen das, wenn die Leute es kennen, eher daher. Und wahrscheinlich nicht aus der Java-Welt, wo es das natürlich auch gibt. Oder aus anderen Frameworks vielleicht, wo man es, oder aus anderen Projekten, wo man es einsetzen könnte. Angular basierte, muss man ja schon fast sagen, da ja sehr, sehr stark drauf. Also hat er quasi an allen Ecken irgendwelche Observables zurückbekommen. Und davon wollen sie ja jetzt weg.
Ja, das ist zumindest der Plan. Man merkt ja auch, mit Signals haben sie es auch schon an vielen Stellen einfach auch jetzt schon ausgebaut. Ja? Also.
Ja, wobei sie halt da natürlich ein anderes, ein ähnliches Konzept einsetzen, nur was halt mit dieser Asynchronität nicht so spielt wie AXJS. Aber es ist ja trotzdem ein ähnliches, ja. Ist ja auch ein Pattern, so ein Subscribe-Pattern, ne? Wo man sich halt auf, wo man irgendwie Änderungen mitkriegt an manchen Dingen. Ja, genau, es soll optional werden einfach, ne? Das ist ja deren Idee. Sie wollen es ja nicht sagen, hier, du musst es gar nicht mehr nutzen, aber sie sagen, du, wenn du nicht willst, brauchst du es halt nicht.
Ja. Also ich finde das eigentlich cool, gerade weil sie jetzt versuchen ja auch Awaits nativ zu unterstützen. Das können sie aktuell nicht. Aktuell bauen sie das immer im Promises um. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für viele Anwendungen, die einfache Dinge tun, cool sein könnte, mit so einer Await-Syntax zu arbeiten. Also wenn ich jetzt irgendwie Daten abrufe, dass ich da dann mit einem Promise arbeiten kann, da einfach nur Await mache, bis die Daten dann da sind und die einfach in meinen Signal schreibe und fertig. Das ist, glaube ich, für viele Anwendungen wäre das eine Vereinfachung, würde ich sagen. Vom Gefühl her.
Es nimmt auf jeden Fall die Hürde, dass du am Anfang RxJS direkt mitlernen musst, ne? Das auf jeden Fall.
Ja.
Und wenn du von anderen Frameworks kommst, kennst du es vielleicht auch gar nicht anders. Ne? Also,
ja. Ja, und es ist auch weniger fehleranfällig. Also musst du halt auch schon wissen, was du tust bei RxJS. Sonst baust du dir einfach Fehler ein.
Ja.
Und das könnte schon ein cooles Konzept sein.
Das sind halt auch irgendwie zwei Sachen, die man gleichzeitig lernen muss. Also wenn man mit Angular anfängt, dann lernst du auf der einen Seite Angular und auf der anderen Seite kannst du auch RxJS mitlernen, wo das halt einfach, ich will nicht sagen, nochmal genauso groß ist, aber schon einen sehr großen Umfang hat.
Ja. Ja gut, am Anfang muss man ja auch sagen, weiß ich nicht, wenn du einfach nur Daten abrufst, dann musst du da jetzt auch nicht viel lernen. Dann gibst du da deinen Observable zurück, subscribst dich darauf, fertig. Ob das jetzt so schön ist, sei mal dahingestellt.
Aber man muss das Konzept ja schon ein bisschen verstehen, sonst baust du ja direkt Schrott ein, meiner Meinung nach.
Das ist richtig, ja.
Na gut.
Aber was hältst du denn davon? Glaubst du, es ist eine coole Änderung, wenn sie das komplett optional machen? Und würdest du das in deinem Projekt nutzen?
Also gut finde ich es. Aber nutzen werde ich RxJS, glaube ich, weiterhin, weil also grundsätzlich basiert alles da drauf. Und zweitens finde ich das immer noch für die meisten Anwendungsfälle. Also selbst bei leichten Anwendungsfällen, die halt ein bisschen über einen normalen GET-Request gegen so ein Backend drüber hinausgehen, lohnt sich es einfach schon wieder, meiner Meinung nach, es einzusetzen, weil es das halt so vereinfacht.
Hm. Ja, gerade die Operatoren machen das halt.
Genau, allein schon, wenn ich überlege, du kriegst Daten und möchtest ein Map machen, also du möchtest danach die Daten irgendwie auf dein Datenmodell mappen, nachdem der Endpunkt geantwortet hat. Dann, wenn man das jetzt mit Async Await machen würde, dann würde man, okay, dann würde ich einen Request abschicken, würde ich warten, bis die Daten da sind, dann würde ich die Map-Funktion aufrufen, dann hätte ich unten den Catch-Block, der mich vor Fehler bewahrt hoffentlich. Und hier kannst du alles in die Pipe schreiben und machst halt einen Catch-Block und der löst halt aus, egal was kaputt geht irgendwie und fängt dir den Fehler. Finde ich halt super praktisch.
Ja.
Obwohl, das würde der Try-Catch-Block wahrscheinlich auch tun.
Ja, das würde der auch tun.
Aber du kannst es da halt an mehreren Stellen einsetzen. Kannst dich darum kümmern, dass die Loading-Animations richtig gesetzt werden, wenn man welche hat. Und sobald es ein bisschen komplexer wird, liest es sich meiner Meinung nach halt einfach besser, wenn man es richtig macht. Also wenn du jetzt eventuell in den Switch-Maps, Maps, Merge und was auch immer einfach schöne Funktionennamen gibst und das nicht alles da reinschreibst direkt, dann kann man das halt wie so ein Kochrezept lesen. Also der Vorteil von deklarativer Programmierung einfach, dass ich sagen kann, hey, okay, ich hole Daten vom Server, dann weiß ich nicht, Map-to-Model oder Map-to-Domain oder wie auch immer man das nennen möchte, dann sieht man das A und danach weiß ich nicht, Filter ungültige Zeilen. Das ist genau auch eine Zeile, die man lesen kann. Das ist halt super vorteilhaft, finde ich.
Das stimmt, ja. Also die Syntax ist schon auf jeden Fall sehr gut, das muss man auch sagen. Und es gibt, glaube ich, auch so Operatoren, die kannst du nicht einfach so ersetzen. Also sowas wie Debounce Time, um zum Beispiel Tastatureingaben oder so zu reduzieren, so ein bisschen zu warten darauf.
Ja, das ist ein super Beispiel, Handy, ne?
Ja, und das irgendwie selbst zu bauen, fände ich unglaublich komplex.
Oder auch dieses Distinct Until Change. Ne?
Ja.
Klar, kann man ja, selbst machen, klar, also, aber das ist, wenn man das mitgeliefert bekommt, schon praktisch.
Ja, den kriegst du einfach umsonst. Du nutzt den einfach, du musst dir keine Gedanken darüber machen, ob es läuft oder nicht, sondern es ist einfach drin. Und das ist einfach sehr einfach und wenn du das nicht hast, weiß ich nicht, bau mal so einen Operator, der darauf 150 Sekunden wartet und dann guckt, ob es sich eine neue Eingabe gibt in der Zeit und dann wartet er wieder oder so. Weiß ich nicht. Kannst du natürlich auch easy bauen. Ich will, so kann man bestimmt irgendwie machen, aber.
Könnte man sich wahrscheinlich auch irgendwo installieren. Also, wenn du das jetzt hier vergleichst, ist natürlich ein Package, was du da reinziehst, RxJS. Da kannst du wahrscheinlich auch ein Debounce-Package irgendwo reinholen. Das wäre ja die Alternative, als es selbst zu programmieren. Aber du kriegst es ja, hier halt, ja, es ist halt perfekt integriert in den Rest. Du musst da nicht irgendwelche Sachen zusammenstecken und gucken, dass das alles miteinander klappt, sondern das ist, kommt halt alles aus einer Hand.
Ja. Das ist so.
Aber würdest du denn Angular ohne RxJS nutzen?
Ja, es gibt auch immer Beispiele, da könnte ich mir das vorstellen. Weil man hat ja auch manchmal nur so kleine Anwendungen. Aber das Problem ist halt, ich kenne halt RxJS schon und ich weiß halt, wie es funktioniert. Wenn ich jetzt jemand wäre, der sich da reinarbeiten müsste, würde ich mich halt fragen, ob sich das lohnt. Also wenn ich so eine kleine Anwendung habe, weiß ich nicht, 2, 3 Masken, ich lade irgendwie Daten und speichere Daten. Okay. Aber ich glaube, ich würde es eigentlich immer nutzen.
Man hat sich auch irgendwie dran gewöhnt, ne? Also wenn man damit halt anfängt und das von Anfang an lernt, kennt man die andere Welt ja auch einfach gar nicht. Also es kennt nicht, aber es sitzt halt einfach so drin, wie man es tut.
Ja, aber ich glaube, du kannst auch alles ohne das machen.
Auf alle Fälle.
Ich glaube, dass wir es halt schon einfach so auch so, du weißt halt, dass es so war und du weißt, wie es geht. Und deswegen ist es halt easy einzusetzen.
Man kann ja auch deklarativ ohne das Framework programmieren. Also es ist ja nicht unmöglich. Aber das jetzt ist so, es zwingt einen so ein bisschen dazu manchmal.
Das würdest du aber nicht machen. Glaube ich nicht. Du würdest dann deine Funktion schreiben, da machst du deinen Aufruf und dann machst du da drin irgendwie den Rest. Wenn du das dann mappen musst, dann würdest du es da drin machen und so weiter.
Wahrscheinlich schon.
Das wäre halt die Alternative. Ich glaube nicht, dass du auf einmal anfängst, deklarativ mit Awaits zu entwickeln. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Auf der anderen Seite, man wird halt durch RxJS halt ein bisschen gezwungen, das so zu tun. Das ist die Frage, würde man auch die Entscheidung aktiv treffen, das so zu machen, dann wird man sich auch in anderen Konzepten daran halten. Aber die Frage ist, ob man dann aktiv zu dieser Entscheidung kommt, dass man sagt, hey, lass mal deklarativ programmieren.
Ja. Alright. Ich glaube, jetzt haben wir viel zum Nachdenken mitgegeben.
Ich hoffe, wir haben nicht direkt alle abgehangen. Das ist bei dem Thema immer sehr, sehr schwierig, wenn man da über die abstrakten Konzepte redet.
Das stimmt.
Ich verlinke auf jeden Fall die ganzen Beispiele oder die Demo-Seite von RxJS, die offizielle Doku und die Learn RxJS, die das auch nochmal alles schön grafisch darstellt.
Und gibt uns auch gerne Feedback darüber, ob ihr das einsetzen würdet oder nicht. Ob ihr sagen würdet, boah, ich würde eigentlich gerne auf RxJS verzichten.
Oder ihr das schon mal in einem anderen Projekt außer Angular eingesetzt habt, aktiv und gesagt habt, hey, das ist so cool, das baue ich jetzt hier auch ein. Das wäre natürlich auch spannend, ne?
Ja.
Ja, gebt gerne Feedback. Und ich würde sagen, wir sprechen uns nächste Woche wieder.
Bis dann, André. Ciao.
Bis dann. Ciao.